NDR Info. Das Forum.
Heute mit der Sendung Die Kinder von Buchenwald. Als amerikanische Soldaten im April 1945 das Konzentrationslager Buchenwald befreiten, da fanden sie über 900 Kinder und Jugendliche unter den Überlebenden. Das war ausgesprochen ungewöhnlich, denn da sie nicht zur Arbeit eingesetzt werden konnten, galten sie nach NS-Ideologie als nutzlose Esser. Die besondere Struktur des Lagers Buchenwald, günstige Umstände, aber auch mutige Entscheidungen einzelner Häftlinge hatten dafür gesorgt, dass diese Kinder überleben konnten, wie Daniela Remus in der folgenden Sendung berichtet.
So, nach 3 Tagen, am 22. Januar, sind wir nach Buchenwald gekommen. Ich wusste nicht über Buchenwald. Man hat gesagt, herunter. Es waren viele, die eingefroren waren, gefroren waren, die konnten nicht gehen. Ich konnte nicht aufstehen und bin heruntergefallen. Es waren dort einige deutsche Häftlinge, politische Häftlinge von Buchenwald. Einer hat mich aufgehoben und hat mir gesagt, Junge, ich nehme dich rein in die Sauna. Sauna, das ist die Badezimmer, ja, die Dusche. Ich wusste, von Lager sagt man Sauna. Ja, ich habe gemeint, Gaskammer. Er hat gefühlt, dass ich ja, nervös bin und hat mir gesagt, Junge, du bist nicht mehr in Auschwitz.
Der tschechische Jude Robert Büchler ist damals, im Januar 1945, 15 Jahre alt. Er kommt mit einem der letzten großen Transporte nach Buchenwald, mit dem die SS zigtausende von Häftlingen aus den östlich gelegenen Vernichtungslagern in die sogenannte Reichsmitte verlegt. Januar 1945. Die Rote Armee befreit Auschwitz, die Alliierten sind europaweit auf dem Vormarsch, das auf 1000 Jahre angelegte Deutsche Reich versinkt in Schutt und Asche. Doch die SS schickt, wie zum Hohn, Hunderttausende zu Skeletten abgemagerte KZ-Insassen in Eis und Schnee auf die sogenannten Todesmärsche. Buchenwald. Nur 10 Kilometer von Weimar entfernt, ist damals mit fast 50.000 Häftlingen bereits dramatisch überfüllt. In den folgenden 3 Monaten bis zur Befreiung im April 1945 lässt die SS in diesem Lager Tausende von Menschen unter den erbärmlichsten Umständen sterben. Doch dem jungen Robert Büchler zeigt Buchenwald bei seiner Ankunft ein unerwartet freundliches Gesicht. Statt auf Schläge und Gebrüll trifft er auf Häftlinge, die dem steifgefrorenen Jungen auf die Beine helfen, als er aus dem Zug fällt. Im Lager darf der entkräftete Jugendliche unter warmem Wasser duschen, bevor er in der Lagerschreibstube antritt, um eine neue Häftlingsnummer zu erhalten.
Dann zum Schluss hat er mir gesagt, gib mir deine Kappe. Ich habe gesagt, was ist kalt ist draußen, ich kann nicht geben. Ich gebe dir das zurück. Dann habe ich den Leuten dort geglaubt. Er hat mir gesagt, du bist nicht mehr in Auschwitz. Und jetzt habe ich bekommen von ihm, ja, 2 Sandwich mit Wurst und ein Stück Kuchen und Äpfel und noch was. Das, ich habe alles gegessen, ich war so hungrig, das war das auch besonders.
Nach der ersten Nacht kommt Robert Büchler in einen sogenannten Kinderblock. In Baracke 66 sind ausschließlich Kinder und Jugendliche unter 17 Jahren untergebracht.
Dort war ein tschechischer Blocker, das ist ein politischer Häftling, ein Kommunist. Er hat gesagt, keine Angst, Burschen, ihr bleibt da, ihr müsst nicht arbeiten. Kein Appell draußen stehen in der Kälte.
Und tatsächlich, Robert Büchler kann es nicht fassen. Täglich kommt der SS-Mann herein in die Baracke, um die etwa 1000 Kinder und Jugendlichen zu zählen. Doch auch das läuft komplett anders ab, als der Junge diese Prozedur aus Auschwitz kennt. Kein Strammstehen, kein stundenlanges Warten, keine Schläge.
Da war ein Kamerad, da war man freundlich, keiner hat geschrien und geschlagen. Gab es nicht. Und da sah ich zum ersten Mal, dass die Jugendlichen zusammengehören.
Auch Thomas Gewe kommt mit 15 Jahren nach Buchenwald. Auch er hat als Halbjude diese Lektion in Auschwitz überstanden. Als er im Januar 1945 nach Buchenwald kommt, ist er nach den mörderischen Arbeitskommandos in Auschwitz dem Tod näher als dem Leben.
Ich war schon 2 oder 3 Tage im Steinbruch gewesen, Steine schleppen. Da habe ich gesagt, das halte ich nicht aus. Gestimmt halte ich das nicht aus. Und im Kinderblock gibt es ja die Gefahr, dass die alle umgebracht werden, weil sie Kinder waren. Aber ich hatte keine Range und bin ich da hingegangen. Kinderblock, habe ich gesagt, bis die Nazis so umbringen, vielleicht kommen die Amerikaner zuerst, bevor man uns umbringt.
Draußen tobt in diesem Winter 1944-45 bei zweistelligen Minusgraden ein eisiger Wind um den Ettersberg. Auch deshalb sterben in den letzten Monaten in diesem Lager die Menschen im Minutentakt. Doch die Kinder müssen nicht raus und können sich damit ein Minimum an Kraft aufsparen.
Friedmann, Moses, Lotsch, Arbeiter. Vogel, Hersch, Litzmannstadt, Fleischer. Friedmann, Leon, Litzmannstadt, Schüler. Gabersch, Kina, Helm.
Die Häftlinge, die nach Ankunft der Transporte entscheiden, wer wo untergebracht wird, die dafür sorgen, dass die Jungen in die sogenannten Kinderblocks kommen, die sie dort mit Essen versorgen oder zum Singen ermuntern, sie sind sogenannte Funktionshäftlinge. Die SS überlässt ihnen die Organisation des Lagerlebens. Sie nötigt die Häftlinge zur Selbstverwaltung.
Also die SS war generell faul und die hatten auch keine Verwaltungsleute. Das ist erstmal Nummer 1. Die mussten auch selber erst Verwaltungsleute anlernen für diese Lager und hätten diese Lager mit einer eigenen Besetzung überhaupt nicht verwalten können. Die hatten überhaupt nicht das Personal in dieser Größenordnung. Also sie brauchten immer Funktionshäftlinge.
Doch solche weitreichenden Kompetenzen wie in Buchenwald gab es für die Häftlingsselbstverwaltung in keinem anderen KZ, sagt Harry Stein, Historiker an der Gedenkstätte Buchenwald. Bereits 1937 liefert die Gestapo die ersten Gefangenen in das Lager auf dem Ettersberg ein. In der Regel Deutsche, die aus politischen oder strafrechtlichen Gründen verhaftet werden. Die politischen Gefangenen sind fast durchgängig Kommunisten und untereinander, aus früheren Untergrundzeiten, bestens vernetzt. Eine gute Voraussetzung, um die Selbstverwaltung effektiv zu organisieren. In Buchenwald übernehmen die politischen Häftlinge nach und nach alle wichtigen Funktionen. Sie organisieren die Essensausgabe und das Krankenrevier, sie stellen aber auch Listen für Transporte zusammen und benennen Arbeitskommandos. Und sie sind zuständig für die Ausgabe der Kleider. Das alles zunächst, um ihre eigenen Überlebenschancen zu verbessern. Doch dabei gehen sie ausgesprochen machtbewusst zu Werke.
Und dann gab es natürlich den Aspekt, dass die Politischen und die Kriminellen natürlich auch um die Macht gekämpft haben, weil die Politischen in Buchenwald, ja, häufig waren das auch Langjährige, die vor Buchenwald schon in anderen Lagern waren, erlebt hatten, was unter der Vorherrschaft von kriminellen Häftlingen für ein Lagerregime einzieht. Also genau dieses Chaos-System. Das war sozusagen der Punkt, wo die dann auch gesagt haben, also wir, also die Politischen müssen jetzt diese Funktion übernehmen. Es war auch gewachsen über mehrere Jahre. Und dann wurden die Kriminellen eben tatsächlich aus diesen Funktionen heraus gekämpft, mit allen Mitteln, also auch mit Mord und Totschlag.
Der Lageralltag läuft durch die straffe Organisation der Politischen reibungslos. Es gibt keine Seuchen, keine Aufstände, keine Unordnung. Zum Appell wird angetreten und zum Arbeiten pünktlich ausgerückt. Die SS ist zufrieden und lässt der Häftlingsverwaltung manche Freiheiten. Zum Beispiel auch die Übernahme des Lagerschutzes. Die Kommunisten bilden 1943 das illegale Lagerkomitee. Das ist eine Widerstandsgruppe, zu der sich politische Häftlinge aus verschiedensten Ländern zusammengeschlossen haben. Sie planen die Befreiung Buchenwalds, organisieren Waffen und führen Sabotageakte in den Außenlagern durch. Für das illegale Lagerkomitee ist der Lagerschutz eine Art Kampfbataillon. Die SS dagegen ist einfach nur froh, noch weniger mit den Häftlingen zu tun zu haben. In der Häftlingshierarchie stehen die Politischen ganz oben. Das ist nicht Buchenwald-spezifisch, so ist es in allen Konzentrationslagern. Ihre zahlreichen Privilegien nutzen sie in Buchenwald aber nicht nur zu ihrem persönlichen Vorteil, sondern auch, um im Rahmen des Möglichen ihre politische und soziale Überzeugung in die Tat umzusetzen. Als im Herbst 1939 die ersten Jugendlichen aus Polen nach Buchenwald gebracht werden, müssen sie nicht in die regulären Arbeitskommandos, sondern kommen stattdessen in die eigens für sie gegründete Maurerschule. Einer von ihnen ist der damals 17-jährige Wladislaw Kosztoń. Er schreibt in seinen Erinnerungen:
Der Kapo des Kommandos Maurer Truppengarage, Robert Siewert, erteilte den Unterricht. Siewert war ein wunderbarer Mensch, selbstlos und klug. Aus der Tischlerei hatte er sich kleine Holzklötzchen besorgt, außerdem Kreide, Reisschnüre und Winkel, und zeigte uns mit ihrer Hilfe einige Maurertechniken. In dieser Schule überlebten wir den ersten Thüringer Winter.
Naja, es gab ja nur eine begrenzte Rettungsmacht. Also selbst bei den angeblich so übermächtigen Funktionären und selbst unter den Bedingungen, wo Buchenwald als Ausnahmefall fast ausschließlich von politischen Häftlingen verwaltet wurde. Also die innere Lagerverwaltung war also fast durchgängig von politischen Häftlingen, auch fast durchgängig Kommunisten gestellt. Und selbst die hatten also nur eine begrenzte Rettungsmacht. Das heißt also, das ging nur, wenn man Dinge plausibel machen konnte.
Diese Chance nutzen die Funktionshäftlinge. Sie machen sich die Argumentation der SS zu eigen, der es nicht um Menschen geht, wohl aber um das Funktionieren ihres Lagers.
Wenn Sie hier im Lager, wenn Sie in so einem Massenlager rumvagabundieren, Diebstähle, Homosexualität, Übergriffe jeder Art, Sie können sich meistens in diesen Männerblocks nicht behaupten. Sie entsprechen auch nicht dem, was die SS eigentlich unter einem Häftling versteht, nämlich vor allem ein Zwangsarbeiter, der am Fließband oder sonst wo schwer arbeitet bis zum Umfallen, weil sie das alles nicht leisten können. Und dort kommt eben der Pragmatismus mit rein, dass die Politischen, die das Lager sozusagen verwalten müssen, die Binnenstruktur halten müssen, dass die sagen, wir brauchen aus verschiedenen Gründen, aus Ordnungsgründen, aus Arbeitskräftegründen und so weiter, brauchen wir eine Sonderform, um diese Jugendlichen aufzufangen. Das lässt sich vermitteln.
Die Macht der politischen Häftlinge in Buchenwald verdankt sich vielen Umständen. Einerseits der banal erscheinenden Tatsache, dass die Kommunisten deutsch sind und auch deutsch sprechen. Das macht sie selbst in den Augen der SS zu höherwertigen Häftlingen. Gleichzeitig aber handeln sie aus politischer Überzeugung gegen das nationalsozialistische Unrechtsregime. Die Historiker sind sich heute einig, dass die Häftlingsselbstverwaltung unter den Kommunisten eine allgemeine Verbesserung der Lebensbedingungen für alle im Lager zur Folge hatte, auch wenn diese nur minimal war. Im Sommer 1944 kommt erstmals eine große Anzahl von Kindern nach Buchenwald. Die Funktionshäftlinge bringen sie in Kinderbaracken unter und versuchen, sie aus dem Lageralltag herauszuhalten, so wie sie es vorher bereits mit den Jugendlichen geschafft haben. Doch viele der Kinder sind sehr klein, jünger als 10 Jahre. Einer von ihnen ist der 3-jährige Stefan Jerzy Zweig. Das polnische Kind erreicht das Lager gemeinsam mit seinem Vater im August 1944.
Das Kind blickte ernst zu Kropinski hoch, gespannte Aufmerksamkeit im Gesicht. Ein wenig öffnete es den Mund. Unvermittelt und tierflink kroch es unter die Mäntel. Einige Augenblicke warteten die beiden. Vorsichtig hob Kropinski den Mantel hoch. Das Kind, auf der Seite liegend, kaute am Brot. Zart deckte es Kropinski wieder zu und sie verließen den Winkel, dessen Eingang sie mit einem Sackstapel verstellten. Sie lauschten. Dahinter blieb es still.
Der ehemalige Buchenwald-Häftling und Kommunist Bruno Apitz hat die wundersame Rettung des 3-jährigen Jungen zur Grundlage seines Romans »Nackt unter Wölfen« gemacht. Darin schildert er die Rettung von Stefan Jerzy Zweig durch die politischen Funktionshäftlinge, die das Kleinkind verstecken, füttern, kleiden und verwöhnen. In der DDR wird der Roman ein Bestseller. Er gilt, wie auch die Verfilmung von 1963, als realistische Darstellung des Lagerlebens in Buchenwald, die perfekt zum Mythos vom kämpfenden und siegreichen Kommunisten passt. In Westdeutschland dagegen sind Buchenwald und seine spezielle Geschichte in der Nachkriegszeit kaum bekannt. In Zeiten des Kalten Krieges ist im Westen keiner an den vermeintlichen Heldentaten der Kommunisten interessiert.
Es gab im Grunde vor 20 Jahren eben keine konkurrierende Ost- und Westsicht dazu. Es gab überhaupt keine Westsicht dazu, so gut wie keine. Und es gab eine Ostsicht dazu im Grunde, die weitgehend, ich verkürze das jetzt mal, aber weitgehend über Nackt unter Wölfen vermittelt wurde. Also auch nicht über wissenschaftliche Literatur oder historische Aufarbeitung, sondern über einen Roman. Das war die Vermittlung in der DDR.
Als in den 90er Jahren bekannt wurde, dass die Rettung Stefan Jerzy Zweigs nur durch einen makabren Tausch gelungen war, sein Name wurde auf der Transportliste nach Auschwitz durch den Namen eines Sinti-Jungen ersetzt, stritten Ost- und Westhistoriker lange darüber, ob die politischen Häftlinge in Buchenwald eher als Kollaborateure einzustufen seien oder als selbstlose Menschenretter. Offenbar waren sie beides, meint der Historiker Harry Stein, der, wissenschaftlich ziemlich einsam, das Thema seit Jahren erforscht.
Für die Kinder dann, die an der Jahreswende 44-45 kommen, noch was zu tun, war viel, viel schwieriger. Und trotzdem wird dann noch dieses Asyl im kleinen Lager geschaffen, im Block 66, wo Robert Büchler dann noch war. Das ist eine außerordentliche Leistung gewesen zu diesem Zeitpunkt, weil es da also auch nur noch begrenzte Möglichkeiten gab. Die Funktionshäftlinge selber nicht mehr richtig wussten, wie sicher ihre Positionen waren. Und dazu gehörte dann auch schon Mut, so etwas zu machen.
Wir hatten dort keine Bücher, aber wir haben auch Kultur, wir mussten nicht arbeiten, aber es waren zum Beispiel bei uns dreimal ein Kulturvorstellung und so weiter, kulturelle. Es kamen einige von dem Lager, von dem Hauptlager da, und wir haben gesungen, zum Beispiel verschiedene Nationen. Das Essen war sehr wenig, noch schwächer als in Auschwitz. Ja, aber wir haben bekommen von den Häftlingen hier die Rotkreuz-Pakete, dreimal. Und das hat uns geholfen, sehr viel.
Robert Büchler überlebt in Block 66. Auch der ungarische Literaturnobelpreisträger Imre Kertész hat in einer der Kinderbaracken von Buchenwald überlebt. Für ihn ist das die Erklärung dafür, dass er nach den jahrelangen Strapazen der Verfolgung, nach quälendstem Hunger und mit nicht heilenden Wunden die letzten Monate in Buchenwald überstehen konnte. In dem Roman eines Schicksallosen beschreibt er seine Ankunft im Januar 1945.
Dann aber folgte wieder eine Überraschung. Zu meiner Linken auch hier die beiden Reihen gewöhnlicher Boxen. Doch lag nun auf den Brettern eine Schicht roter, rosaroter, blauer, grüner und lilafarbener Steppdecken. Darüber noch eine Schicht aus den gleichen Steppdecken. Und dazwischen guckten eng nebeneinander kahlgeschorene Kinderköpfe hervor, größere und kleinere, aber im Allgemeinen Köpfe von Jungen so etwa in meinem Alter.
Die Lage in Buchenwald wird zu Beginn des Jahres 1945 immer dramatischer. In den Monaten Januar bis April gerät die jahrelang eingehaltene Lagerordnung völlig durcheinander. Das Lager ist überfüllt. Die Menschen sterben an Entkräftung, Hunger, Willkür und Kälte. Seuchen breiten sich aus, doch die SS ist nicht mehr daran interessiert, diese einzudämmen. Alle Kranken werden in das sogenannte kleine Lager gebracht. Abgezäunt vom sogenannten Hauptlager sterben hier in diesen letzten Monaten des Zweiten Weltkriegs mindestens 14.000 Menschen. Die Häftlinge hören schon die näher kommenden Bombeneinschläge der Alliierten, während die SS von Himmler den Befehl bekommt, das Lager zu räumen. Kein Häftling dürfe den Alliierten in die Hände fallen. Als die Anordnung kommt, dass zunächst vor allem die jüdischen Kinder das Lager verlassen sollen, also jene aus Block 66, versuchen die Funktionshäftlinge, die Evakuierung hinauszuschieben. Sie verstecken Kinder und inszenieren andere taktische Verzögerungsspielchen. Das klappt aber nur bedingt. Am 10. April, einen Tag vor der Befreiung durch die Amerikaner, müssen dann doch noch einige hundert Kinder und Jugendliche, darunter auch Robert Büchler, das Lager verlassen, mit einem sogenannten Evakuierungstransport. Dennoch, dank der Kinderblocks und dem Engagement der politischen Häftlinge, überleben mit Robert Büchler mehr als 900 Kinder und Jugendliche das Konzentrationslager Buchenwald.
Am Vorabend des Holocaust-Gedenktages hörten Sie in der Reihe das Forum Die Kinder von Buchenwald, eine Sendung von Daniela Remus, Redaktion Susanne Gommert.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.